Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Knapp 1 Million Menschen syrischer Herkunft leben in Deutschland. In Österreich sind es rund 100.000 und in der Schweiz immerhin rund 28.000. Die meisten dieser Zuwanderer sind Flüchtlinge, die während des syrischen Bürgerkriegs nach Europa gekommen sind. Der Krieg ist vorbei, das Assad-Regime seit einem Jahr Geschichte und trotzdem gehen die meisten syrischen Flüchtlinge bisher nicht in ihr Heimatland zurück, beispielsweise um beim Wiederaufbau mitzumachen. Wäre das überhaupt möglich? Wie ist die aktuelle Lage in Syrien und welche Perspektiven gibt es? Dazu begrüße ich jetzt den früheren Diplomaten und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Schlicht, Anfang der Woche sind in der zentralsyrischen Stadt Palmyra 3 US-Amerikaner gestorben bei einem Angriff der Terrormiliz IS. 2 Soldaten waren das und ein Dolmetscher. US-Präsident Trump hat dem IS dafür Rache geschworen. Dazu stellen sich mir gleich mehrere Fragen. Zunächst, wie viele US-Soldaten befinden sich derzeit eigentlich in Syrien und was machen die dort?
Es gibt derzeit etwa 1000 US-Soldaten in Syrien. Und die stellen eine Präsenz dar, die sich schon seit Jahren hinzieht und dafür vorhanden war, um dem IS entgegenzutreten und die Präsenz des IS zu bekämpfen. Und der IS ist ja zwar, wenn man so will, als Staat nicht mehr da, aber es gibt sehr viele Terroreinheiten auf kleiner Ebene. Wir haben das ja gesehen jetzt in Palmyra, da reichen ein paar wenige, um so etwas durchzuführen. Und das wollen die USA verhindern und ganz ausrotten.
Das heißt, insgesamt ist der IS schon militärisch besiegt eigentlich.
Genau, er ist militärisch besiegt, aber das heißt nicht, dass er nicht noch vorhanden ist. Er ist in sehr kleinen Zellen vorhanden, er kontrolliert keine Regionen mehr, er tyrannisiert keine Städte mehr, aber er kann noch sehr viel Schaden anrichten. Denn im Anschluss an das von Ihnen genannte Ereignis von der Ermordung der amerikanischen Soldaten haben syrische Einheiten sich in die Region begeben, um eben gegen den IS vorzugehen und da gab es auch schon wieder Tote. Also das ist durchaus noch gefährlich. Und das ist durchaus noch eine Präsenz, wenn auch keine territoriale mehr, wenn auch keine parastaatliche.
Donald Trump hat dem syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa wegen des IS-Angriffs keinen Vorwurf gemacht. Trump meinte, al-Sharaa sei genauso verärgert über den Anschlag wie er. Im November hatte Trump den Syrer sogar im Weißen Haus empfangen und damals erklärt, wir wollen, dass Syrien ein sehr erfolgreiches Land wird und ich glaube, dieser Anführer kann das schaffen. Ist dieses Vertrauen in al-Sharaa gerechtfertigt? Was meinen Sie?
In gewisser Weise ist es sicher gerechtfertigt. Al-Sharaa hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Er war ja zunächst einmal Al-Qaida-Mann und wurde von den Amerikanern verhaftet und eingesperrt viele Jahre lang, ist dann freigekommen und hat dann einen Paradigmenwechsel vollzogen. Er sah, dass man gegen Amerika auf die Dauer nicht agieren kann und dass dieses Konzept von einem Kalifat und von einem überregionalen großislamischen Reich, dass dieses Konzept nicht funktioniert. Und dass das auch nicht funktionieren kann, denn in dem Moment, wo man die große Einheit bildet, hat man sehr viele Feinde. Er hat dann eben sich verlegt darauf, ein neues Syrien zu machen. Ein Syrien ohne Assad, ein Syrien, das sunnitisch ist und das sehr konservativ islamisch ist, aber das nichts zu tun hat mit IS oder Al-Qaida.
Nun ist Syrien ja ein Land, in dem verschiedenste Ethnien und Religionen zu finden sind. Vor einem Jahr hatten al-Sharaa und seine HTS-Miliz das Assad-Regime gestürzt. Das wurde damals als Befreiung gefeiert auf den Straßen. Wie geht es heute den Angehörigen der Minderheiten, die also keine sunnitischen Muslime sind?
Die Minderheiten sind in gewisser Weise das große Problem von al-Sharaa. Es gibt auf der einen Seite Drusen. Die Drusen wohnen im Süden des Landes und hätten am liebsten eine Art Kleinstaat, der weitgehend unabhängig ist. Sie fühlen sich als Alliierte Israels, was sie auch sind, denn auch in Israel gibt es Drusen. Und diese Drusen sind sehr loyal zum Staat Israel. Und Israel muss, um diese Loyalität zu belohnen, auch den Drusen in Syrien helfen und in anderen Teilen des Nahen Ostens. Drusen gibt es auch im Libanon. Und Israel ist immer bereit, sich für diese Gruppen einzusetzen, wegen der Drusen im eigenen Land. Dann haben wir die Alawiten, die Träger des früheren Regimes. Das frühere Regime stammte aus der alawitischen Bevölkerungsschicht und die Bevölkerungsschicht der Alawiten trug eben auch diesen Apparat. Und das ist ein großes Problem, denn es gibt heute noch viele Anhänger des alten Regimes der Assad-Familie im alawitischen Milieu und die Alawiten sind durchaus auch gewaltbereit. Dann haben wir die Kurden im Norden des Landes, die haben ja einen eigenen Staat, wenn man so will, einen Quasi-Staat. Die werden nicht kontrolliert von Damaskus aus und auch das ist natürlich in gewisser Weise ein Problem. Insofern muss al-Sharaa sehr viel Fingerspitzengefühl haben und sehr viel Pragmatismus auffinden. Er kann nicht einfach einen bornierten, radikal-islamischen Kurs fahren. Und man hat auch das Gefühl, dass er bereit ist und in der Lage, das zu tun. Also er ist ein Pragmatiker. Jedenfalls hat man das bisher gesehen. Wenn er sich nicht sehr ändert, dann würde man sagen, er ist vielleicht einer der wenigen, die in der Lage sind, so eine Art Syrien aufzubauen und zu gestalten.
Die Übergangsregierung von al-Sharaa herrscht ja nur über einen Teil von Syrien und dieser Teil ist nicht mal so groß wie der von den Kurden beherrschte Teil. Die Grenzlinie zwischen den beiden ist der Fluss Euphrat. Es kommt aber immer wieder zu Feuergefechten in den letzten Monaten zwischen diesen beiden Mächten. Die Kurden befürchten nun sogar, dass sich das wieder zu einem Bürgerkrieg ausweiten könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Also wir haben Konflikte militärischer Art nicht nur zwischen dem Regime in Damaskus und den Kurden, sondern auch zwischen der Regierung in Damaskus und den Alawiten und auch zwischen dem Regime in Damaskus und den Drusen im Süden des Landes. Das gibt es immer wieder und das ist einerseits natürlich mehr oder weniger selbstverständlich. Wir haben da eine so lange Phase von Krieg und ethnischen Konflikten und religiösen Konflikten gehabt, das kann nicht von heute auf morgen friedlich werden. Man muss eben hoffen, dass es da eine Regelung geben wird. Wir wissen noch nicht, ob es diese Möglichkeit gibt, aber es ist noch zu früh zu sagen, es ist alles gescheitert und es wird wieder einen Bürgerkrieg geben. Das ist möglich, aber das ist durchaus noch nicht sicher.
Worum streiten Kurden und die Übergangsregierung? Geht es da nur um den Einfluss oder auch um unterschiedliche politische Vorstellungen?
Die Kurden wollen natürlich einen kurdischen Nationalstaat. Die haben sehr viel Schlimmes mitgemacht. Die sind unterdrückt worden in all den Ländern, in denen sie leben. Die hatten ja nie einen kurdischen Staat. Und deshalb möchten die in keiner Weise vereinnahmt werden und Teil eines sunnitisch-arabischen Syrien werden, sondern die wollen teuer erkaufte Unabhängigkeit bewahren. Und im Gegensatz dazu möchte natürlich al-Sharaa ein Syrien haben, wie es mal war. Er möchte alle Regionen, die einst zu Syrien gehört haben oder die rein auf der Landkarte zu Syrien gehören, auch kontrollieren. Und wenn diese Gegensätze aufeinandertreffen, dann wird das teilweise eben auch gewaltsam.
Wird Syrien dauerhaft ein Krisenherd bleiben und wer könnte da ein Interesse dran haben, dass es so bleibt?
Syrien war schon lange ein Krisenherd, das sind schon Jahrzehnte. Syrien hat Konflikte gehabt mit dem Irak, Syrien hat Konflikte gehabt mit Israel, Syrien hat sich in den libanesischen Bürgerkrieg eingemischt. Es gab auch Spannungen mit Jordanien wegen der PLO-Präsenz. Insofern ist Syrien ein Land, das mit Konflikten lebt, denn es ist ja auch ein künstliches Land. Diese Einheit Syrien ist geschaffen worden durch Frankreich. Frankreich war die Mandatsmacht nach dem Ersten Weltkrieg für die Region, die vom Osmanischen Reich losgelöst wurde. Und ein Teil wurde von den Briten verwaltet, ein Teil von den Franzosen. Und Frankreich hat da verschiedene Kleinstaaten gebildet. Und das Wichtigste war für Frankreich Libanon als Hort der orientalischen Christen. Und Syrien wurde dann eben auch zwischen dem Irak und Libanon und Palästina oder Israel, damals war es noch Palästina, geschaffen. Da sind natürlich die Konflikte immanent. Ich hatte ja darauf hingewiesen, es gibt die Drusen, eine esoterische Gemeinschaft, die aus schiitischem Islam kommt. Es gibt die Mehrheit der Sunniten. Es gibt die Alawiten, die auch eine schiitische Gruppierung sind. Und es gibt verschiedene Gruppierungen von Christen. Und natürlich die Kurden, die größte Gruppierung im Syrien der Moderne. Und all diese Leute unter einen Hut zu bringen oder vielleicht sogar zu beherrschen, dürfte sehr schwierig sein. Israel hat natürlich ein Interesse daran, dass Syrien nicht so mächtig ist. Das haben wir gleich gesehen am Anfang, als das neue Regime kam und die Macht in Damaskus übernahm, also al-Sharaa und seine HTS. Da hat Israel sofort begonnen, Ziele in Syrien zu bombardieren. Das ist ja auch folgerichtig. Syrien als islamistisches Land, wie Israel befürchten musste, wäre ein sehr unguter Nachbar. Die Assad-Clique und ihr Regime, die wussten, wie die Machtverhältnisse sind und die haben sich zurückgehalten und haben Israel nicht mehr angegriffen. Man konnte in Israel vermuten, dass das vielleicht nicht mehr so sein würde, wenn jetzt die HTS in Damaskus an der Macht ist. Und deshalb hat man das militärische Potenzial in Syrien doch weitgehend ausgeschaltet.
Welche Rolle spielt die Türkei, die ja traditionell ein Problem mit den Kurden hat, bei der ganzen Gemengelage in Syrien?
Die Türkei hat zwar ein Problem mit den Kurden, aber nicht mit einer Gruppe wie die von al-Sharaa. Die Türkei ist ja doch sehr stark konservativ islamisch. Und so eine Gruppe, wie sie jetzt in Damaskus an der Macht ist, könnte durchaus den Türken angenehm sein. Die Türken hoffen ja auch, bei einem Wiederaufbau in Syrien eine große Rolle zu spielen, dass die türkische Wirtschaft da Impulse bekommt. Und das ist auch durchaus nicht auszuschließen, sondern das liegt sehr nahe. Denn die sehr stark geschwächte syrische Wirtschaft kann das allein nicht leisten. Syrien hat eine Wirtschaftskraft, die ungefähr der Stadt Potsdam entspricht, wäre da durchaus ein Raum für Expansion der türkischen Wirtschaft.
Während Donald Trump jetzt nach dem IS-Anschlag von Palmyra ein Einreiseverbot für sämtliche Syrer in die USA erlassen hat, geht man in Deutschland etwas vorsichtiger zu Werke. Nach Aussage des deutschen Innenministers Dobrindt werden gerade tausende Asylentscheidungen, die Syrer betreffen, überprüft. Worum geht es da?
Es ist ja immer die Frage, wie gehen wir mit den Syrern um? Sagen wir jetzt, die Syrer können jetzt zurück, weil das Assad-Regime, vor dem die Flüchtlinge geflohen sind, nicht mehr da ist? Oder sagen wir, wenn ich erinnern darf an die Aussage von Außenminister Wadephul, das ist dort so schwierig, dass man die Leute nicht zurückschicken kann? Das ist ja die Frage. In der Tat ist natürlich die Lage in Syrien schwierig und ich habe gerade die wirtschaftliche Entwicklung genannt. Das Bruttoinlandsprodukt Syriens ging von 62 Milliarden zurück auf 8 Milliarden. Das ist sehr wenig. Also da ist die Lage nicht so rosig. Aber andererseits, wer soll Syrien wieder aufbauen, wenn nicht die Syrer?
Wie sehen Sie es? Ist es für Syrer, die nach Europa geflüchtet sind, jetzt zumutbar, in ihr Land zurückzukehren unter den aktuellen Bedingungen, um dort beim Wiederaufbau mitzumachen?
Das ist natürlich eine humanitäre Frage. Wenn ich hier eine Familie sehe mit 3 Kindern, die hier gern und gut in die Schule gehen, die hier integriert sind, wo vielleicht der Vater schon Arbeit gefunden hat. Wenn man diese Leute jetzt zurückschickt, tut mir das schon irgendwie leid. Aber andererseits, wie ich vorhin schon gefragt habe, wer soll Syrien aufbauen, wenn nicht die Syrer? Und da sind vor allem natürlich diejenigen gefragt, die hier waren, die haben gewisse Dinge gelernt hier, die haben gewisse Fachkenntnisse, die haben vielleicht auch ein bisschen was gespart. Und solche Leute könnten durchaus helfen, ein Land wie Syrien aufzubauen. Man erinnere sich, wie Deutschland aussah nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Deutschen haben eben auch das Land wieder aufgebaut und haben sich nicht in die Schweiz geflüchtet.
Über die Lage in Syrien ein Jahr nach dem Ende der Assad-Diktatur sprach ich mit dem früheren Diplomaten und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Herr Schlicht, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.